Edward Snowden, Permanent Record, meine Geschichte. An Edward Snowden scheiden sich die Geister. Für die einen ist er ein Verräter, für die anderen ein strahlender Held. Unbestritten ist, dass er sein Privatleben opferte, um zu enthüllen, dass die US-Regierung ihr eigenes Volk ausspioniert und damit gegen die Verfassung verstößt. Doch kaum jemand kennt die ganze Geschichte. Wie wurde aus dem introvertierten Computer-Nerd eine der wichtigsten und kontroversesten Persönlichkeiten der jüngeren US-Geschichte? Diese Blinks zeichnen nach, wie Snowden sich aus ehrlichem Patriotismus für eine Karriere beim Geheimdienst entschied. Und sie zeigen, warum ihn genau jene Vaterlandsliebe zur folgenschwersten Entscheidung seines Lebens bewog. Blink Nummer 1. Snowden wuchs als Beamtenkind mit dem unkontrollierten Internet der 1990er Jahre auf. Heute denken viele beim Wort Internet sofort an Google, Facebook und Amazon, jene IT-Riesen, die das World Wide Web dominieren, indem sie Kapital aus unseren Online-Aktivitäten schlagen. In den 1990er Jahren sah das Internet aber noch ganz anders aus. Es wurde nahezu ausschließlich von IT-Spezialisten und Tech-Nerds genutzt. Es war ein gesetzloser Digitalraum voller Amateur-Websites und Foren, in denen Nutzer von überall auf der Welt unter verwegenen Pseudonymen obskures Wissen teilten. Das war das Internet, mit dem Edward Snowden aufwuchs. Snowden wurde 1983 in der Kleinstadt Elizabeth City in North Carolina in eine Beamtenfamilie geboren. Seine Mutter stammte von einer langen Linie hochrangiger Militärs ab und arbeitete als leitende Angestellte für das Bundesbezirksgericht. Sein Vater war als Ingenieur für die Küstenwache tätig. Als Edward 9 Jahre alt war, nahm seine Mutter eine Verwaltungsstelle bei der NSA an. Die Familie zog nach Fort Meade, an jenen historischen Stützpunkt der US-Kavallerie, der heute das NSA-Hauptquartier beherbergt und an dem es schon damals in jeder ortsansässigen Familie Menschen gab, die wie seine Mutter irgendeiner streng vertraulichen Arbeit nachgingen. Der junge Edward hatte trotzdem keinerlei Ambitionen, später einmal Spion zu werden. Seine erste Liebe war die Technologie. Vom Commodore 64, dem ersten 8-Bit-Heimcomputer, den sein Vater nach Hause brachte, bis zu seiner ersten Nintendo-Konsole, nutzte er jede Gelegenheit, um sich mit elektronischen Geräten aller Art zu beschäftigen. Als seine Familie den ersten PC mit Internetverbindung kaufte, war es endgültig um Edward geschehen. Wenn er nicht schlief, saß er vor dem Bildschirm, um zu lesen und zu chatten, sich über Technologie und Politik zu informieren und Abenteuerspiele zu spielen. Im Internet traf Edward Menschen, die seine Interessen teilten und bereitwillig seine Fragen beantworteten. Es dauerte nicht lange, bis er sich per Chat mit Technologienerds rund um den Globus über Hardware-Probleme, Cheatcodes oder auch ernste politische Themen wie die Todesstrafe unterhielt. Dieser Austausch beflügelte nicht nur seine IT-Kenntnisse, sondern formte auch seine Sicht auf die Welt. Seinen Internetkontakten war es egal, dass er ein scheuer und unscheinbarer Teenie war. Sie fragten ihn auch nie nach seinem echten Leben. Im Vergleich zu heute, wo unsere Online-Profile eng mit unseren analogen Identitäten verknüpft sind, war das Internet der 1990er Jahre eine anonyme Spielwiese. Edward Snowden musste nur seinen Nutzernamen ändern und schon konnte er in eine neue Online-Identität schlüpfen. Das war eine günstige Voraussetzung für eines seiner neuen Lieblingshobbys, Hacking. Blink Nummer 2. Snowden begann schon früh, die Schwächen willkürlicher Regeln aufzudecken und für sich zu nutzen. Du musst kein Computerfreak sein, um Hacker zu werden. Etwas zu hacken bedeutet, ein System so gut zu kennen, dass du seine Schwächen zu deinem Vorteil nutzen kannst. Das kann ein Computernetzwerk sein, aber auch ein IKEA-Möbel oder ein beliebiges Regelwerk, wie zum Beispiel die Zu-Bett-Geh-Zeit eines Kindes. Snowden wurde an seinem 6. Geburtstag zum Hacker. An jenem Tag beschloss er, nie wieder zu schlafen. Er stellte alle Uhren im Haus um mehrere Stunden zurück und führte seine Eltern erfolgreich hinters Licht. Sein Tag endete erst, als er vor lauter Erschöpfung auf dem Wohnzimmerteppich einschlief. Snowden machte es sich regelrecht zum Hobby, die Willkürlichkeit der ihm auferlegten Regeln zu durchschauen und die Logik der Erwachsenen gegen sie zu verwenden. Später in der Highschool verriet ihm ein Lehrer, dass die Hausaufgaben nur 15% der Halbjahresnoten ausmachten. Snowden kalkulierte, dass er auch ohne Hausaufgaben auf eine gute Durchschnittsnote käme, wenn er alle anderen Prüfungen bravourös bestand. Der Plan ging zunächst auf. Snowden hatte mehr freie Zeit für seine Internetleidenschaft. Der Plan, die Nächte am Computer zu verbringen und die Schultage über zu dösen, hatte nur einen Haken. Sein Körper wollte nicht mitspielen. In der 10. Klasse wurde bei ihm pfeifersches Drüsenfieber diagnostiziert. Die Infektion traf ihn schwer. Er war zu schwach, um zur Schule zu gehen oder sich auch nur an seinen geliebten PC zu setzen. Nach 4 Monaten Abwesenheit beschloss die Schule, dass er das Schuljahr wiederholen müsse. Die Aussicht, auch nur 1 Jahr länger als geplant zur Schule gehen zu müssen, rüttelte Snowden jäh aus seiner Lethargie. Er suchte akribisch nach einem Hack und fand ihn schließlich. Er bewarb sich einfach direkt bei einem College. So kam es, dass Snowden ohne Highschool-Abschluss am Anne Arundel Community College angenommen wurde. Er ging 2 Tage pro Woche studieren, um sich den Rest der Zeit auszukurieren. Nach wenigen Monaten konnte er den General Education Development Test ablegen, der von vielen Colleges als gleichwertig zu einem Highschool-Diplom anerkannt wird. Damit war er fortan ein vollwertiger Student. Am College wurde seine ältere Kommilitonin May auf seine Computerkenntnisse aufmerksam. Kurzerhand rekrutierte sie ihn für den Aufbau ihres geplanten Online-Geschäfts. Vom Keller ihres Elternhauses aus entwarfen die beiden Websites für Firmen und profitierten von der wachsenden Nachfrage nach versierten IT-Spezialisten. Blink Nummer 3. Die Ereignisse des 11. September 2001 beschleunigten Snowdens Aufstieg beim Geheimdienst. Die Bilder der Anschläge des 11. September brannten sich den Menschen rund um den Globus ins Gedächtnis und läuteten eine neue Ära ein. An jenem Septembermorgen, als die beiden Flugzeuge in die New Yorker Twin Towers stürzten, veränderte sich auch Edward Snowdens Leben für immer. Er war gerade bei seiner guten Freundin und Geschäftspartnerin May, als die beiden einen Anruf von Mays Ehemann erhielten, der bei der NSA arbeitete. Von ihm erfuhren sie, dass das World Trade Center von Terroristen angegriffen worden war. Auf dem Weg zu seiner Familie fuhr Edward am NSA-Hauptquartier in Fort Meade vorbei, wo er unerwartet Zeuge einer hastigen Evakuierung wurde. Es durchfuhr ihn. Das Gebäude war ein weiteres potenzielles Anschlagsziel. Der Anblick seiner verzweifelten Mitbürger weckte in ihm das patriotische Verlangen, seinem Land durch diese schwierigen Zeiten zu helfen. Also beschloss er, zum Militär zu gehen. Seine Karriere bei den Streitkräften fand allerdings ein abruptes Ende, als Snowden sich noch während der Grundausbildung in Fort Benning im Süden der USA das Sprunggelenk brach. Während er sich auf dem Sofa seiner Mutter erholte, beschloss er, seinem Land mit den Fähigkeiten zu dienen, die er längst besaß, seinen ausgezeichneten Computerkenntnissen. Er beantragte die erforderliche Sicherheitsfreigabe, um sich auf eine IT-Stelle bei der CIA oder NSA zu bewerben. Die Hintergrundprüfung war so ausführlich, dass sie mehrere Monate in Anspruch nahm. Während er auf die Freigabe wartete, lernte der damals 22-jährige Snowden die Liebe seines Lebens kennen. Im Internet. Wo sonst? Lindsay Mills studierte Fotografie und kam aus einer anderen Ecke Marylands. Schon kurz nach ihrer virtuellen Begegnung auf einer Plattform namens Hot or Not fanden die beiden auch im echten Leben zueinander. Schließlich erhielt Snowden die Sicherheitsfreigabe und bestand auch den obligatorischen Lügendetektortest, der Voraussetzung für eine Tätigkeit beim US-Geheimdienst ist. Er begann seine Karriere beim NSA als Nachtwächter. Doch der langweilige Job war nur die erste Sprosse auf der Karriereleiter. Bald schon würde er viele weitere Sprossen erklimmen. Snowdens Aufstieg wäre vor 9/11 niemals so rasch verlaufen. Nun aber wollten die USA ihre Sicherheitsbemühungen im Namen des Kriegs gegen den Terror schnellstmöglich verstärken. Die Geheimdienste waren eifrig auf der Suche nach talentierten Rekruten, besonders im wachsenden Feld der Cybersicherheit. Wenn ein Kandidat vielversprechend war, sahen CIA und NSA großzügig über andere Aufnahmekriterien hinweg. Snowden zum Beispiel hatte noch nicht einmal einen College-Abschluss. So kam es, dass Snowden sich dank seines beeindruckenden IT-Könnens innerhalb kürzester Zeit in zwei der weltweit größten Geheimdienste hocharbeiten konnte. Blink Nummer 4. Snowden blieb systemkritisch, arbeitete sich aber dennoch mit Hilfe seines Talents bei CIA und NSA nach oben. Nach seinem kurzen Einstand als Wachmann brannte Snowden darauf, seine Fähigkeiten effektiver im Dienste seiner Regierung einzusetzen. Er fing an, Berufsmessen für Stellen im öffentlichen Dienst zu besuchen. Dort rekrutierten Firmen wie Dell, Intel und Lockheed Martin Nachwuchstalente im IT-Bereich, die sie dann als externe Dienstleister an ihre staatlichen Auftraggeber entliehen. Auf dem Papier arbeiteten diese Spezialisten für den Dienstleister, aber in der Realität berichteten sie direkt an die Regierungsstellen, die ihre Arbeit bezahlten. So gelangte Snowden über eine Firma namens Cosmo als Systemadministrator ins CIA-Hauptquartier nach Virginia. Sein erster Auftrag bestand darin, die privaten Server der CIA zu verwalten. Aber nach wenigen Monaten in einem fensterlosen Keller wollte Snowden mehr von der Welt sehen. Daher bewarb er sich direkt bei der CIA, um im Ausland leben und arbeiten zu können. Er schrieb sich CIA-intern für die sechsmonatige Ausbildung zum Technical Information Security Officer ein, also zum Beamten für technische Informationssicherheit oder kurz TISO. TISOs kümmern sich um die technische Abwicklung aller Geheimdienstoperationen und können daher theoretisch weltweit in jeder US-Botschaft eingesetzt werden. Snowden bat darum, nach seiner Abschlussprüfung möglichst in einer Botschaft im Nahen Osten eingesetzt zu werden. Er wollte in einem neuen und spannenden Umfeld arbeiten. Das hätte vermutlich auch geklappt, wenn er nicht einen Fehler begangen hätte. Er missachtete das Protokoll der CIA. Snowden und seine Kameraden lebten und trainierten damals in einem heruntergekommenen Motel, das notdürftig zu einem CIA-Ausbildungszentrum umfunktioniert worden war. Snowden fasste sich ein Herz und schrieb lange E-Mails an den Schuldirektor und dessen Vorgesetzten, den Koordinator für den Außendienst, um sich über die miserablen Bedingungen zu beschweren. Er war selbst überrascht, dass es etwas bewirkte. Seine Ausbildungsklasse wurde tatsächlich in eine andere Einrichtung verlegt. Doch am letzten Ausbildungstag wurde Snowden ins Büro des Ausbildungsleiters zitiert, wo ihn der Außendienstkoordinator erwartete. Er teilte Snowden mit, dass dieser die Befehlskette missachtet hatte, indem er sich direkt an ihn wandte. Zur Strafe schickte ihn die CIA als TISO in die NSA-Außenstelle in Genf. Die schicke Schweiz war weit weg von dem, was sich Snowden gewünscht hatte. Er konnte nicht ahnen, wie sehr diese Versetzung sein weiteres Leben prägen würde. Blink Nummer 5. Die Vorbereitung einer Konferenz in China machte Snowden auf die Überwachung in den USA aufmerksam. In Genf reifte Snowden zum hochkarätigen IT-Entwickler heran. Zur selben Zeit wandelte sich die NSA immer stärker zu einem technologiebasierten Geheimdienst. Obwohl Snowden mittendrin war, dauerte es mehrere Jahre, bis ihm klar wurde, wozu die Technologie imstande war, die er zusammen mit seinen Kollegen erschuf. 2009 war er als Systemadministrator im NSA Pacifical Technical Center in Japan stationiert. Als ein Kollege im letzten Moment ausfiel, wurde Snowden gebeten, ihn auf einer Sicherheitskonferenz in Hongkong zu vertreten. Seine Präsentation sollte einen Überblick darüber geben, wie und in welchem Umfang die chinesische Regierung die privaten Daten ihrer Bürger ausspähte. Snowden hatte nur wenige Stunden Zeit, um zu recherchieren, mit welchen technologischen Mitteln China die Online-Aktivitäten, E-Mails und Telefongespräche der Menschen ausspionierte. Doch die kurze Zeit reichte aus, um seine Skepsis zu wecken. Wenn China seine Bürger bespitzelte, warum sollten die USA nicht das Gleiche tun? Er hatte bereits von Fällen gehört, in denen US-Geheimdienste die Grenzen der Legalität überschritten hatten. Ein paar Jahre zuvor hatten Whistleblower Informationen über das sogenannte President Surveillance Program, kurz PSP, geleakt. Das Programm hatte es den Geheimdiensten erlaubt, Telefonanrufe ohne richterliche Verfügung mitzuhören. Snowden erinnerte sich, dass sich die Sicherheitsbehörden später in einem Bericht der Öffentlichkeit erklärt hatten. Er durchsuchte die NSA-Datenbanken nach der geheimen Version jenes Berichts, konnte sie aber nirgends finden. Ein paar Monate später landete genau diese streng geheime Version durch Zufall auf seinem Schreibtisch. Snowden war geschockt. Abgesehen vom Titel hatte dieses Dokument nichts mit der veröffentlichten Erklärung gemein. Es enthielt Details zu einem Programm namens StellarWind, das auf die Sammelerhebung von Telefongesprächen und Online-Aktivitäten aller US-Bürger abzielte. Dazu gehörten auch so intime Informationen wie die Browserverläufe der Nutzer. Die Geheimdienste planten mithilfe der großen Telekommunikationskonzerne wie AT&T, Metadaten zu den Telefongesprächen der Menschen zu sammeln, also Informationen darüber, wo und wann sie mit wem sprachen. Diese Metadaten würden Aufschluss über die täglichen Bewegungsmuster und Handlungen aller Bürger geben. Kurzum, StellarWind war ein Programm zur Massenüberwachung, mit dem die US-Regierung ihre Bürger nach Belieben ausspionieren konnte. Am Anfang versuchte Snowden, die Entdeckung vor sich selbst herunterzuspielen. Aber als er 2011 zur CIA zurückkehrte, machte ihm dieses Wissen zunehmend zu schaffen. Er war niedergeschlagen, enttäuscht und litt nun sogar unter epileptischen Anfällen. Mit angeschlagener Gesundheit und einem schrecklichen Geheimnis auf der Seele beschloss er, eine Pause von der Arbeit zu nehmen, für die er einst so leidenschaftlich gebrannt hatte. Blink Nummer 6. Snowden studierte die Massenüberwachung der US-Regierung gründlich, bevor er sie systematisch offenlegte. Snowden nahm sich mehrere Monate Zeit, um sich zu erholen. Anschließend bewarb er sich erfolgreich als Systemadministrator bei der NSA-Dienststelle auf Hawaii. Er hoffte, das neue Leben im Paradies an der Seite seiner Freundin Lindsay würde ihm helfen, geistig und körperlich zu genesen. Was die Bezahlung und Verantwortung anging, war die Stelle ein Rückschritt. Aber das störte Snowden nicht, denn er nutzte seine neuen Leerlaufzeiten, um die Readboards der NSA zu studieren. Das waren interne Newsfeeds, die wie digitale schwarze Bretter über alle Berichte aus den verschiedenen NSA-Abteilungen informierten. Er war entschlossen, so viel wie möglich über das Überwachungsprogramm der NSA herauszufinden. Dafür entwickelte er eigens ein Programm namens Heartbeat, das alle relevanten Dokumente wie eine automatisierte Readboard-Verwaltung zu unterschiedlichen Newsfeeds bündelte. Damit erhielten er und alle anderen Mitarbeiter automatisch sämtliche Berichte, auf die sie Zugriff hatten. Eine seiner Aufgaben in Hawaii war es, den digitalen NSA-Kalender zu pflegen. Am Constitution Day 2012, dem Tag, an dem die USA die Ratifizierung ihrer Verfassung feiern, erlaubte Snowden sich einen Scherz, indem er jedem seiner Mitarbeiter einen Ausdruck derselben auf den Tisch legte. Immerhin war echtes, handfestes Papier ein seltener Anblick an diesem sonst so streng vertraulichen Arbeitsplatz. Aber als er sich die Verfassung selbst durchlas, traf es ihn bis ins Mark, wie eindeutig der vierte Verfassungszusatz das Recht der US-Bürger auf den Schutz ihrer Privatsphäre formulierte. Und was gab es im Zeitalter der Digitalisierung Intimeres als den Browserverlauf eines Menschen? Snowden kam zu dem Schluss, dass die Regierung und ihre Institutionen ihre wichtigste Aufgabe vernachlässigten, den Schutz der Freiheit und Sicherheit der US-Bürger. Stattdessen setzten sich die Geheimdienste schamlos über die Freiheitsrechte der Menschen hinweg. Die Welt hatte ein Recht darauf, dies zu erfahren. Er wusste, dass er strategisch vorgehen musste, um das System zu hacken und dessen Lügen aufzudecken. Zunächst sammelte er so viele relevante Informationen wie möglich, ohne andere Geheimdienstoperationen zu gefährden. Dann machte er sich auf die Suche nach vertrauenswürdigen Journalisten, die diese Fakten wahrheitsgemäß und im richtigen Kontext publizieren würden. Nach intensiver Recherche entschied er sich für zwei Reporter, die bereits zuvor für ihre kritische Berichterstattung zur US-Politik ins Visier der Behörden geraten waren. Die Filmemacherin Laura Poitras, die mehrere Dokumentationen zur US-Außenpolitik nach 9/11 gedreht hatte, und den Menschenrechtler Glenn Greenwald, der 2009 über die öffentliche Version des PSP-Berichts geschrieben hatte. Snowden kontaktierte die beiden über verschlüsselte E-Mails von seinem heimischen PC. Bleibt nur die Frage, wie man streng vertrauliche Dokumente aus einem Geheimdienst schmuggelt. Blink Nummer 7. Snowden musste kühn und hinterlistig sein, um die NSA-Daten zu den Journalisten zu schmuggeln. Versetz dich in Snowdens Lage. Du musst streng geheime Daten aus einer der sichersten Institutionen der Welt herausschmuggeln. Wie stellst du das an? Das Sammeln von Belegen für den Verfassungsbruch war noch relativ einfach gewesen. Der schwierige Teil war die Auswahl der Informationen, die Poitras und Greenwald wirklich etwas nutzen würden. Snowden wusste, dass die NSA jede seiner Handlungen an seinem Arbeitscomputer nachvollziehen konnte. Er durfte also nicht einfach wahllos durch streng vertrauliche Daten wühlen. Aber schließlich fand er den Hack. Er begann, die Datenberge unter dem Vorwand der Kompatibilitätsprüfung auf ausgediente Computer im Büro zu überspielen. Auf diesen alten PCs konnte er die Dokumente sicher durchsuchen und aufbereiten. Dann verschlüsselte er die Kopien, um sie auf stinknormale SD-Karten zu kopieren. Allein dieser Vorgang konnte bis zu 8 Stunden dauern. Um die SD-Karten aus dem Gebäude zu schleusen, versteckte er sie unter den Kacheln eines Zauberwürfels, den er seit einer Weile regelmäßig bei sich trug. Unter den unbedarften Wachtposten war er deshalb schon als der Typ mit dem Zauberwürfel bekannt. Zu Hause kopierte er die Dateien auf seinen Laptop, setzte sich ins Auto und klinkte sich an verschiedenen Orten in die WLANs fremder Haushalte ein, um die Informationen an die Journalisten zu verschicken. Snowden wusste, dass die NSA die Daten nach der Enthüllung auf ihn zurückführen würde. Außer ihm hatten nur eine Handvoll Menschen Zugang. Kurz spielte er mit dem Gedanken, die Dokumente zu bearbeiten, um ihren Ursprung zu verschleiern, verwarf ihn aber, um keine Zweifel an ihrer Echtheit zu riskieren. Das große Ganze war wichtiger als seine persönliche Sicherheit, also schickte er die Dokumente im Original. Sein finaler Coup bestand darin, die Versetzung ins National Threat Operations Center auf Hawaii zu beantragen. Dort wollte er mehr über ein Programm namens X-Keyscore, kurz XKS, herausfinden. Eine Art Suchmaschine, mit der die NSA-Beamten jene Daten durchstöbern konnten, die das Überwachungsprogramm Stellarwind sammelte. Snowden wurde ein letztes Mal nach Fort Meade bestellt und von seinen Kollegen im Umgang mit dem neuen System geschult. X-Keyscore war noch mächtiger, als Snowden vermutet hatte. Die Mitarbeiter mussten lediglich einen Namen oder eine IP-Adresse eingeben, um Einblick in die gesamte Online-Historie dieser Person zu erhalten. Er bekam mit, dass viele der Analysten die Datenbank heimlich nutzten, um ihren Ehepartnern nachzustellen, deren E-Mails zu lesen und Telefongespräche abzuhören. Das Schlimmste aber war, dass sie genau dasselbe mit jeder x-beliebigen Person in den USA tun konnten. Blink Nummer 8. Nach der Veröffentlichung der Dokumente und der Anklage wegen Spionage floh Snowden ins Exil. Zurück auf Hawaii überkam Snowden ein Gefühl von Endgültigkeit. Ihm war klar, dass er hier früher oder später verhaftet werden würde. Also bereitete er sich darauf vor, die USA zu verlassen, und zwar für immer. Es fiel ihm besonders schwer, Lindsay nichts von alledem zu sagen, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Nach quälenden letzten Wochen auf Hawaii verließ er das Land, während sie mit Freunden auf einem Campingausflug war. Die erste Reise führte ihn nach Hongkong, wo er sich mit Laura Poitras und Glenn Greenwald traf. Dort half er ihnen, die aussagekräftigsten Artikel und Videos zusammenzustellen. Am 6. Juni 2013 wurde Greenwalds erster Artikel über das NSA-Programm im britischen Guardian abgedruckt. Wenige Tage später gab sich Snowden als der verantwortliche Whistleblower zu erkennen, um möglichen Ausweichmanövern der Regierung zuvorzukommen. Nachdem er seine Identität preisgegeben hatte, half ihm ein mit Greenwald befreundeter Anwalt in ein Safehouse, einen geheimen Unterschlupf nahe Hongkong, zu gelangen. Auf dem Papier schützt ein eigenes Gesetz die Sicherheit von Whistleblowern in den USA, aber Snowden wusste, dass er sich darauf nicht verlassen konnte. Er hatte Verschlusssachen veröffentlicht, die der höchsten Geheimhaltungsstufe unterlagen, was einen schweren Straftatbestand darstellte. Am 17. Juni 2013 wurde Snowden offiziell von den USA wegen Spionage angeklagt. Auf der Suche nach politischem Asyl wurde er nun von einem wachsenden Team von Anwälten unterstützt. Er stellte in insgesamt 21 Ländern Antrag auf Asyl, aber die meisten wollten ihre Beziehungen zu den USA nicht gefährden. Einzig lateinamerikanische Länder wie Nicaragua, Venezuela und Bolivien erklärten sich zur Prüfung seines Gesuchs bereit. In der Zwischenzeit flog Snowden in Begleitung der WikiLeaks-Mitarbeiterin Sarah Harrison nach Moskau und beantragte von dort aus erneut Asyl in Ecuador, das zuvor schon den WikiLeaks-Gründer Julian Assange aufgenommen hatte. Zeitungsberichten zufolge wollte er den Moskauer Flughafen zunächst gen Havanna verlassen. Doch es sollte anders kommen. Snowden wurde im Transitbereich des Flughafens vom Sicherheitspersonal gestoppt, weil das US-Außenministerium seine Papiere annulliert hatte. Damit waren er und Harrison im Moskauer Transitbereich gestrandet. Nachdem sie 40 Tage und Nächte am Flughafen verbracht hatten, in denen sie ständig von Journalisten umgeben waren, gewährte ihm eine russische Behörde vorläufig Asyl. Snowden lebt bis heute in Moskau, ein nach eigenen Aussagen weitgehend normales Leben. Lindsay zog später nach und die beiden haben sogar geheiratet. Von dort aus engagiert er sich weiter für demokratische Werte und entwickelt Anwendungen zur Datensicherheit im Internet. Er hofft, eines Tages in die USA zurückkehren zu können. Das waren unsere Blinks zu Edward Snowden, Permanent Record, meine Geschichte. In diesen Blinks hast du erfahren, dass Edward Snowden schon als Kind einen wachen Blick für die Schwachstellen in Systemen und Regelwerken hatte. Seine Geheimdienstkarriere begann aus dem patriotischen Impuls heraus, seinem Land nach 9/11 mit seinen Computerkenntnissen dienen zu wollen. Doch je höher er die Karriereleiter emporklomm, desto klarer wurde ihm, dass die US-Regierung systematisch ihr eigenes Volk ausspionierte. Er setzte sein Privatleben aufs Spiel, um das aufzudecken, was er als verfassungswidrige Verletzung des Rechts auf Privatsphäre empfand.